Kunstradio, Radiokunst.
ELF, Extreme Low Frequencies. Das ist der Titel des vierteiligen Text-Tonstückes von Udo Witt aus dem Bereich der Forschung über niedrigstfrequente elektromagnetische Wellen, das wir Ihnen in der heutigen Sendung vorstellen möchten. Das Sound Engineering hat bei diesem Projekt Franz Bomersl übernommen. Susanna Niedermeyer begrüßt Sie zu einer weiteren Ausgabe des Kunstradios. Extreme Low Frequencies, abgekürzt ELF, sind der niedrigstfrequente Teil des elektromagnetischen Spektrums von 0 bis in den Kilohertzbereich. Hier kann man die sogenannten Spherics finden, die durch atmosphärische Entladungsvorgänge entstehen. Zu finden gibt es dort aber auch die Technics, die meist Elektrosmog genannt werden. Ab 10 kHz beginnen Seefunkdienste zu senden. Weil ein Teil der niederfrequenten Wellen sich auch unter Wasser ausbreitet, befindet sich in diesem Bereich auch der geheimnisumwitterte U-Boot-Funk. Und es gibt die ganz tiefen, um 10 Hertz liegenden Schumann-Frequenzen, natürliche Resonanzfrequenzen der Atmosphäre, die angeblich gegenwärtig auch bei geheimen Versuchen Verwendung finden. Die Spherics werden bereits seit längerer Zeit in der Geophysik und Meteorologie erforscht und weil sie auch im Frequenzbereich der bioelektrischen Vorgänge liegen, ist die Frage, ob sie etwa auf das Zentralnervensystem wirken können, auch eine Frage der Neurophysiologie. Udo Witt selber kommt aus dem Bereich der Biophysikforschung. Er war viele Jahre in Cybersdorf tätig, danach beteiligte er sich an einem Projekt zur Frage der physiologischen Wirkung von ELF-Frequenzen. Seither beschäftigt sich Udo Witt sowohl mit ELF als auch mit EEG-Untersuchungen, gleichermaßen aber auch schon lange mit Fragen der Kulturphilosophie, konzeptionellen Kunst und Alltagspraxis. Seine zahlreichen Projekte laufen immer unter dem Titel Synergie der Disziplinen und verbinden sonst meist getrennte Kulturbereiche. So etwa übersiedelte Udo Witt vor einem Jahr für 40 Tage mit seiner Wohn- und Arbeitsumgebung in die Wiener Sezession, machte eine EEG-Untersuchungsreihe, stellte die entstandenen Diagramme vor Ort aus, hielt Vorträge und wohnte dort. Auch das vierteilig strukturierte Stück, das Sie im heutigen Kunstradio hören, zeigt in Form einer Synergie der Disziplinen die Veränderung der Ausbreitung von Extreme Low Frequencies und damit des natürlichen Radios. Von den Blitzen der Uratmosphäre über die Entstehung der Ionosphäre und ihr Schwingen bis zur gegenwärtigen atmosphärischen Wetterstrahlung und dem in Zukunft noch stärker werdenden Elektrosmog innerhalb der eigenen vier Wände. Franz Bomersl, der bei diesem Projekt den Part des Sound Engineering übernommen hat, beschäftigt sich ebenfalls schon lange mit subsonischen Frequenzen, allerdings im audiodaktilen Bereich, also mit Tönen, die für das Ohr nicht mehr hörbar sind, sondern nur gefühlt werden können. Außerdem ist Bomersl einer der beiden Betreiber des Labels Laton, dessen Programm es ist, zwischen Sonic Science und avancierten Musikprojekten das zu finden, was die tradierten Hörgewohnheiten nachhaltig transformiert. Eine CD zum hier gesendeten Text- und Tonstück wird noch heuer bei Laton erscheinen.
1. Ursuppe. Methanatmosphäre, Ammoniak und ein unbelebtes Meer. 2 Milliarden Jahre vor uns. Granitene Festlandschollen, Vulkane, Lava und ständige Entladungen an der Reibungsfläche von Konvektionsschichten. Die Energie der Blitze spaltet und verbindet. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff zu immer höher molekularen Kombinationen. 1953, Stanley Miller simuliert diese Vorgänge im Labor. Eine Glaskugel, Methangas, Ammoniak und Wasser und Hochspannungsentladungen. Der elektrische Funke oszilliert und sendet ein breites Spektrum elektromagnetischer Wellen. Funk hoher Energie, der direkt molekulare Vorgänge bewirkt und gestaltet. Wirkmächtiges Urradio. Nach einer Woche finden sich in der Kugel 5 Aminosäuren. Glycin, Alanin, Beta-Alanin, Asparaginsäure und Alpha-Aminobuttersäure. Eine Ursuppe mit grundlegenden Bausteinen zur folgenden Biogenese, die Jahrmillionen um Jahrmillionen ein Kombinationsspiel spielt, bis dann in Lipidmembranen verpackt etwas entsteht, das Stoff wechselt, sich vermehrt und kommuniziert. Die Entladungen der Atmosphäre erreichen heute nur bei Gewitter so hohe elektromagnetische Sendeleistungen wie damals. Wobei durch Zusammensetzung und Struktur der heutigen Atmosphäre sich dabei Frequenzen im Kilohertzbereich über Hunderte von Kilometern ausbreiten. Bei 10 Kilohertz und 28 Kilohertz zeigen sich dabei Intensitätsmaxima. Den Blitzen vorausgehen sogenannte Ruckstufenentladungen, die die Luft stufenweise vorionisieren, bis in dem gebildeten Kanal der eigentliche Blitz sich entladet. Diese Vorionisierungen oder auch Dunkelblitze sind in der Atmosphäre ständig vorhanden und erzeugen zusammen mit den sichtbaren Blitzen die sogenannte Spherix-Strahlung, die unter den Extreme Low Frequency Bereich, abgekürzt ELF, des elektromagnetischen Spektrums fallen. Im Folgenden eine Sequenz, die breitbandig um 10 kHz bei einer herannahenden Wetterfront aufgenommen wurde. Über den ständig vorhandenen Rauschpegel erheben sich plötzlich einsetzende Impulse, die dann rasch an Energie verlieren und ausschwingen. Was hier hörbar wird, ist die Hüllkurve der Impulse, die über eine Trigger laufen. Die Rhythmik des Geschehens erscheint stochastisch zufällig, zeigt aber bei genauerer Untersuchung eine selbstähnliche Struktur, der ein seltsamer Attraktor zugrunde liegt. Diese Aufnahme war der Audioteil der Performance Elfenstörung von Udo Witt, die im Jänner dieses Jahres bei der Veranstaltung 2001 in der Wiener Sezession stattfand. Dabei war über eine Videoprojektion die jeweilige Signalform, über eine andere ein live geschriebener theoretischer Text zum Thema Evolution und Elektromagnetismus zu lesen. Der Ton wurde über eine vieltausendwattige Rave-Anlage mit Lichteffekten geschickt und verstörte die Zuhörer, die anderes erwartet hatten. 2. Evolution. Erste Lebensformen im Urmeer. Eine Sauerstoffatmosphäre entsteht. Einfache Stoffwechsel, Assimilation, Pflanzen, Kalt- und Warmblütler. Die Lebewesen ausgestattet jeweils mit 3 Subsystemen, entsprechend den 3 Grundqualitäten ihrer Umwelt. Ein massiges Stützbewegungssystem, ein ergiegewinnendes Stoffwechselsystem und ein Informationssystem. Das Zentralnervensystem als Netz elektrischer Wechselwirkungen. Die Transformation analoger Daten der Sinne in das digitale Gepulse der Reizleitungen. Synaptische Verbindungen und das salvenartige Feuern von Neuronen. Die komplexe Rhythmik der zerebralen Neuronenverbände, die dann im Elektroenzephalogramm sichtbar wird. In einem Frequenzbereich von 0 bis 30 Hertz mit einem Maximum bei 10 Hertz. Dieser Alpha-Bereich als psychischer Grundzustand, als Eigenresonanz des Kortex, als Grundtakt der Informationsverarbeitung und nicht nur hier. Auch die Erde als elektromagnetischer Oszillator schwingt auf dieser Grundfrequenz. Die ultraviolette Strahlung der Sonne ionisiert die Gasmoleküle der oberen Atmosphäre und es entsteht die elektrisch gut leitende Schicht der Ionosphäre. Erde und Ionosphäre bilden so zusammen einen Hohlraumresonator mit einer Grundfrequenz von theoretisch 8, praktisch um 10 Hertz, nach ihrem Entdecker Schumann-Resonanz genannt. Jeder Blitz oder Dunkelblitz regt durch seine Spherix-Strahlung im Kilohertz-Bereich diese tiefe Grundschwingung etwas an. So entstand eine ständig in der Amplitude wechselnde elektromagnetische Grundschwingung der Erde, ein globales Signal, das überall empfangen werden kann. Basisradio. Dass die geophysikalische und die neurophysiologische Grundfrequenz identisch sind, hat sofort zahlreiche Hypothesen entstehen lassen, dass das pulsierende Erdfeld zerebral-evolutionär von Bedeutung sei. Eine Vorstellung wie in Stanley Kubricks Film 2001, wo der auftauchende Monolith ja auch eine bestimmte Frequenz aussendet, die die jeweiligen evolutionären Quantensprünge induziert. Im Folgenden eine 20-fach beschleunigte Sequenz, die mit einem Schumann-Resonanzverstärker empfangen wurde, der von Udo Witt entwickelt wurde und vom 24. bis 29. dieses Monats im Trinity College in Dublin Teil seines Projekts dort war. Eines Projekts, das sich mit kultureller Evolution beschäftigte, wo unsere Kultur am avanciertesten tradiert wird. An einer Universität etwa wird andererseits die Fragmentierung am deutlichsten sichtbar. Wie ist eine Synergie der Disziplinen von Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Alltag heute möglich? Eine Woche lang offene Blog-Seminar-Performance. Der Schumann-Resonanz-Receiver hierzu gleich Symbol, Messgerät, Sensibilisierungstool und Alltagsgegenstand. Thank you. 3. Korrelationen. Neurale Parallelverarbeitung. Was hereinkommt von der Sensorik, passiert den Stammbereich, den Thalamus. Automatik, Tun, Alltag, tiefste Pragmatik. Dann die Formatio Reticularis, Gefühlsmodulationen, Suche nach Kohärenzen bis hin zu Ästhetik und Kunst. Darüber gewölbt haben sich die grauen Zellen des Cortex. Denken, logisches Korrelieren bis zur exakten Wissenschaft. Occams Stelli-Messer, Zahlenreihen. Davor aber und erst in Entwicklung der Stirnlappen, Lobo Frontalis, Programme von Sollen und Wollen, Ethik und normative Philosophie. Die Conditio Humana, insgesamt 4 Programme mit divergierenden Wahrheitstheorien und ein ständiges, brisantes Spannungsfeld. Innerpersönlich, innerkulturell, interkulturell. Die Wissenschaft, noch Leitdisziplin der Kultur heute, korreliert Sachverhalte, Messungen und Beschreibungen. Eine Hypothese wie etwa die, dass elektromagnetische Wellen, natürliche oder auch technisch erzeugte, neuronal-physiologisch wirksam werden, will experimentell bewiesen werden. 2 Meinungen stehen sich hier schon lange unbewiesen gegenüber. Für die eine ist die eingestrahlte Energie zu gering, um zu wirken, für die andere genügt sie für selektive Resonanzvorgänge und Langzeitwirkungen. In den späten 70er Jahren war der Autor an einem Projekt mit dieser Fragestellung beteiligt, das von Wissenschaftsförderungsfonds und Hoher Warte unterstützt wurde. Um die natürlichen Extreme Low Frequencies, abgekürzt ELF, pur ohne überlagerten Elektrosmog zu empfangen und aufzuzeichnen, wurde fernab der Stromnetze mitten im Wald nahe dem Ottensteiner Stausee eine kleine Messstation aufgebaut. Hier lebte und arbeitete der Autor dann einige ruhige Jahre. Es wurden dabei mehrere Frequenzbänder parallel aufgezeichnet und mit biologischen Daten korreliert. Einige Messreihen zeigten dabei gute statistische Signifikanz. Doch warum sollten natürliche Spherix-Impulse mehr Wirkung zeigen als der Elektrosmog? Wahrscheinlich ist es der umgangene Gewöhnungsmechanismus. Wird eine Sensorzelle in regelmäßigen Abständen gereizt, geht die Reaktionsimpulsfrequenz mit der Zeit gegen Null. Elektrosmog hat großteils einen sehr gleichmäßigen Charakter, während die Spherix eine immer unvoraussagbare, aber doch über nichtlineare Dynamiken erzeugte, regelhafte, komplexe Rhythmik der Impulsfolgefrequenz und ihrer Amplitude zeigen. Bis zum Jahresende ist die ELF-Beobachtungsstation im Rahmen des regionalen Waldviertelfestivals zu besuchen. Über Lautsprecher ist das Atmosphärenradio auf 28 kHz live zu hören. Eine Laserprojektion zeigt die Impulse. Hier eine Aufnahme des magnetischen Anteils in logarithmischer Verstärkung. Hörbar werden die Hüllkurven des Signals. 4. Alltag. Wo wahr ist, was zu glauben sich bewährt. Matrix aller Wechselwirkungen. Handlungsfeld pragmatischer Präferenzen. Aber über das Gewohnte zu reden, vermeiden die Denker. Die grauen Zellen wollen ausnahmslos ihr eigenes Verhalten erklären. Dunkel wie Sir Morton Stanleys Kongo bleibt, was stammhirnlich läuft. Oder die seltsamen engrammatischen Wege. Geodätische Linien im Handlungsgeschehen unlogisch und nur aus ihrer Genese zu verstehen. Das ganze Arsenal von Handgriffen, Rede und Denkwendungen. 95% notwendige Redundanz für ein paar Innovationskrümel. Impulsartige Spitzen, minder oder mehr starke Geistesblitze, die sich aus dem Rauschen des Untergrunds erheben und dafür so lange Ladung sammeln, Spannungspotenziale aufbauen und dunkle Wolke sein. Der manchmal gegenentropische Hintergrund, die experimentierenden Spiele der Selbstorganisation, bis etwas zusammenpasst, das Evidente auf einer Serviette steht. Wie viel Gegenentropie dem alltäglichen Rauschen immanent ist? Die Frage. Wenn man da hineinschaut, viele seltsam sedative Mechanismen. Die Empfindungen als Logarithmus des Inputs, wie das Weber-Fechnersche Gesetzes befiehlt, gegen Blendung. Überall starke Gegenkopplungen, wie Sympathikus versus Parasympathikus, um Regelkatastrophen zu vermeiden, und die vielen Gewöhnlichkeitsfilter, die die Amplitude des Besonderen anheben. Wie stark der elektromagnetische Smog diese Mechanismen triggert, lähmt, ermüdet oder sogar umgekehrt positiv pulsartig anregt, ist physiologisch schwer nachzuweisen. Individuell vorhandene Wirkungen laufen dabei Gefahr, sich statistisch auszumitteln. Hineinschauen und hineinhören ins alltägliche Smogradio, zu Hause, im Büro, im Labor. An Intensität alles überragend und omnipräsent. Die elektrische und, wenn Strom fließt, die magnetische Komponente des 50-Hertz-Netzes. Ein Sinus mit oft spitzen Zacken und mit transportierten Störspitzen am Buckel. Filtert man die 50 Hertz weg, was gar nicht so leicht ist, erscheinen schwach die 16,6 Hertz der Straßenbahn, die 15.625 Hertz von TV und Monitoren, dann verschiedene digitale Takte der PCs, Handys und so weiter. Dazwischen unregelmäßig prasselnde Schaltimpulse und dahinter das breite Rauschen einer großen Stadt. Daraus heben sich manchmal überraschend hohe, natürliche Spherix-Impulse ab. Im Smogradio hören Sie den Puls und das EEG der Zeit, beschleunigt und quarzgenau getaktet, die schwache Amplitudenmodulation beim Empfang ein analoges Relikt. Eine Aufnahme aus den eigenen vier Wänden, aus dem Frequenzbereich bis 1600 Hertz, wobei die sonst alles zudeckende Netzfrequenz um 50 Dezibel gedämpft wurde.
Thank you.
Sie hörten ELF, Extreme Low Frequencies, ein vierteiliges Texttonstück aus dem Bereich der Forschung über niedrigstfrequente elektromagnetische Wellen von Udo Witt, der für die Gestaltung der gesamten heutigen Kunstradiosendung zuständig war, inklusive der Texte für die Moderation. Das Sound Engineering hat Franz Bomasl übernommen, der auch einer der beiden Betreiber des Labels Latun Records ist. Dort soll noch heuer eine CD zu diesem Projekt erscheinen. Bereits jetzt auf unserer Homepage finden Sie eine zusammenfassende Darstellung von ELF sowie die gesamte Sendung zum Nachhören. Die Adresse lautet
kunstradio.at.
Ich aber verabschiede mich im Namen des Teams, Sprecher Franz Domandl und Susanne Niedermeyer.